HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Habe ich hintereinander Knalle gehört, also Pistolenknalle. Ganz auf einmal sind hier aus dieser Shisha ein paar Leute rausgerannt, in Panik gelaufen.
Das ist ein Tag, der uns erschüttert und ein Tag, der mit einem Schlag alles wegwischt.
Wir haben das alles selbst gesehen, gehört und sind selber noch traumatisiert. Und wenn wir sie darauf ansprechen, ist sie halt zusammengebrochen. Da haben wir erstmal wieder 3 Stunden gebraucht, dass wir sie wieder auffangen können.
Man denkt oft daran. 1 bis 2 Mal die Woche tun wir zu Hause über den Vorfall hier reden. Ne? Also das, was die Familien durchmachen, möchte ich nicht durchmachen.
Die Angst ist da. Jedes Mal kommt der Helikopter und sagt, was ist passiert? Und dann erwacht wieder diese Angst, dieses Angstgefühl.
Jeder Knall ist 19. Februar.
Es wird nichts mehr wie vorher sein. Ja, ich kann darauf eigentlich nichts antworten, weil es mir ähnlich geht.
Alle sind am Kämpfen. Alle Angehörigen, alle irgendwie Betroffene, Unterstützer. Es wird uns auch alles, was in Hanau passiert ist, über Jahre, wenn nicht sogar eigentlich lebenslang begleiten. Warum war das möglich? Warum ist das passiert? Warum wurde das nicht verhindert? Warum hatte der Typ Waffenschein?
Unser Verlangen ist, dass man offen sagt, wer versagt hat, was versagt hat, dass diese Fehler ausgeräumt werden, dass es nie wieder passiert.
Dass das nie wieder passiert. Sie waren zwischen 21 und 44 Jahre alt, lebten in Hanau und saßen am Abend des 19. Februars einfach nur in einer Bar in Hanau. Sie starben. Der Attentäter Tobias R. tötete sie bei einem rassistischen Anschlag. Alle Opfer hatten ausländische Wurzeln. Das ist jetzt genau 100 Tage her. Die Wunden sind noch nicht verheilt, wenn das überhaupt geht. Der Schmerz bleibt. Die Angehörigen der Opfer haben sich mit anderen Engagierten in einem Verein zusammengeschlossen und wollen die Erinnerung an die Tat wachhalten, kämpfen gegen Hass und Rassismus, für Toleranz und Zivilcourage, damit sich so eine Tat nie wiederholt. Deswegen ist es wichtig, mit den Gedanken bei den Opfern zu sein. Wie geht es den Angehörigen heute? Was wird für sie getan? Aber Hanau ist keine Einzeltat. Es lassen sich Verbindungen ziehen zu rechtsextremem Terror in Halle, Christchurch oder Oslo, um nur einige zu nennen. Die Täter radikalisieren sich im Netz. Wir müssen uns auch mit ihnen beschäftigen. Wie wirken rechte Online-Communities? Wie wird Hass im Netz zu Gewalt und Mord auf der Straße? Welche politischen Konsequenzen sind aus den Taten gezogen worden? Und was können wir alle gegen Hass und Rassismus tun? Diese Fragen wollen wir stellen unter dem Titel Weiterleben, aber wie 100 Tage nach dem Anschlag von Hanau. Ganz Deutschland war erschüttert von dem rassistischen Anschlag im Februar. Weltweit sorgte er für Schlagzeilen. Zur zentralen Gedenkfeier für die Opfer kam unter anderem Bundeskanzlerin Merkel nach Hanau. Sie und die ganze Welt hörten dort gebannt Ayla Kurtovic zu, der Schwester des getöteten Hamza Kurtovic. Heiko Schneider hat sich in den vergangenen Wochen immer wieder mit der Familie getroffen und auch jetzt mit den Familienmitgliedern darüber gesprochen, wie es ihnen heute geht, 100 Tage nach dem Anschlag.
Der Hanauer Hauptfriedhof. Ayla Kurtovic kniet am Grab ihres Bruders Hamza. Aus den vielen bunten Blumen zupft sie vorsichtig vereinzelte, vertrocknete Blätter heraus.
Also ich komme, seitdem es passiert ist, seitdem jeden Tag auf dem Friedhof. Ich meine, das ist der einzige Ort, wo wir ihm irgendwie nahe sein können.
Aylas Mutter Diana stellt frische Blumen aufs Grab. Vater Armin gießt alle Blumen mit einer großen gelben Gießkanne.
Es ist meine Pflicht, weil er war als Mensch immer sauber und gepflegt und pedant. Und ich muss dafür sorgen, dass es auch so bleibt.
Hamza Kurtovic ist auf dem muslimischen Teil des Hanauer Hauptfriedhofs begraben. Direkt neben Ferhat Unvar und Said Nessa Hashemi. Die drei waren Freunde. Alle drei wurden beim rassistischen Anschlag am 19. Februar getötet. Auch 100 Tage danach kommen immer wieder Menschen an ihre Gräber, erzählt Armin Kurtovic.
Es kommen Menschen, die ich nicht kenne, die ihn auch nicht gekannt haben. Und jeder Besucher von diesem islamischen Friedhof, er kommt hierher an die Gräber, weil diese Jungs gelten als Märtyrer. Sie sind getötet worden, nur weil die das sind, was sie sind.
Wenn Armin Kurtovic über seinen Sohn spricht, kommen ihm regelmäßig die Tränen. Auch Ayla Kurtovic fehlen die Worte. Wenn sie dann aber darüber spricht, was für ein Mensch ihr Bruder war, dann lächelt sie. Denn auch er habe immer gestrahlt.
Er hatte immer gute Laune. Er hat sich nie über irgendjemanden geärgert und wenn ich mich über irgendwas geärgert habe, hat er immer zu mir gesagt, komm, hör auf, es bringt doch nichts. Und diese Worte werde ich für immer im Hinterkopf haben.
Den Tatort am Kurt-Schumacher-Platz im Stadtteil Kesselstadt versuchen die Kurtowitsch zu vermeiden. In der Tatnacht war Vater Armin vor Ort, wollte wissen, ob sein Sohn unter den Opfern ist. Zuerst habe ihm ein Polizist gesagt, sein Sohn sei nicht unter den Opfern. Später hieß es, er sei am Arm verletzt. Am nächsten Morgen erfuhren sie dann, Hamza ist tot.
Er fehlt überall, an jeder Ecke. Er fehlt zu Hause tagtäglich immer mehr und mehr. Und glauben Sie mir, es ist jetzt 3 Monate her und gegen 4:30 warte ich immer noch, dass die Tür aufgeht und dass er kommt. Aber er wird nicht mehr kommen. Er hätte mich beerdigen sollen, nicht ich ihn.
100 Tage sind seit dem Anschlag vergangen. Ayla Kurtowitsch sagt, sie kann nach wie vor nicht glauben, was passiert ist.
Ich meine, klar, wenn man dann auf dem Friedhof ist, realisiert man das Ganze irgendwie. Aber wahrhaben kann man es irgendwie immer noch nicht.
Und so wird sie auch morgen wieder auf den Friedhof, ans Grab ihres Bruders gehen.
Heiko Schneider hat die Familie Kurtowitsch getroffen, Angehörige eines Opfers von Hanau, 100 Tage danach. Seda Adal von der Initiative 19. Februar Hanau, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Sie haben einen Gedenkraum eingerichtet in Hanau. Wer kommt?
Also in, so wie wir es nennen, unseren Laden, kommen natürlich die nächsten Verwandten, die Eltern, die Angehörigen, Geschwister der neuen Opfer. Zum Teil auch jeden Tag sind sie wirklich hier von morgens bis abends, so wie wir auch. Es kommen auch sehr viele Freunde, es kommen die Mitarbeiter aus der Midnight Bar, die hier auch direkt gegenüber von uns war. Und es kommen aber auch ganz viele Hanauer Bürgerinnen und Bürger rein und möchten helfen, fragen, wie sie uns helfen können, wie sie unterstützen können, ob wir noch was brauchen. Oder möchten uns einfach nur sagen, dass sie es toll finden, dass es diesen Raum gibt. Und naja, dass man dafür kämpft, dass die Gesichter und die Namen der Opfer nicht vergessen werden.
Also Sie haben einen Ort geschaffen, an dem man sich austauschen kann, an dem man gedenken kann. Was bieten Sie dort noch an?
Wir bieten natürlich einerseits Beratung und Vermittlung an, psychosoziale Beratung. Also wir sind da auch in Kontakt mit der Anne-Frank-Stiftung, Stiftung in Frankfurt, die auch psychologische Vermittlung macht. Wir vermitteln an Anwälte und ja, hier im Raum. Naja, viele sagen, es ist auch schon so eine Art Wohnzimmer geworden oder es ist quasi das Zuhause ihrer Kinder geworden, die sie hier besuchen kommen können. Und ja, also die fühlen sich alle sehr wohl hier, was natürlich sehr schön ist. Und sie haben sich hier alle kennengelernt. Und es ist ein sehr schöner Zusammenhalt zu erkennen unter den Eltern und den Angehörigen und Freunden. Und also es ist sehr schön, dass alle in diesem Raum zusammenkommen können und ihren Schmerz miteinander teilen können, ohne irgendwas erklären zu müssen. Und es tut ihnen auch gut, ja.
Wenn Sie das so erzählen, wer da alles kommt und wie miteinander gesprochen wird, heißt das, es ist auch wirklich noch in der Atmosphäre der Stadt spürbar in Hanau, nicht nur bei den Angehörigen der Opfer, was diese Nacht verändert hat?
Ja, es ist mittlerweile vielleicht sogar noch stärker als am Anfang spürbar, weil ich subjektiv das Gefühl habe, dass so ein bisschen, naja, diese betäubende Fassungslosigkeit jetzt langsam abklingt und so ein bisschen die Realität über alle einbricht und man jetzt realisiert, dass das wirklich passiert ist und diese neuen Menschen auch nicht wieder zurückkommen werden. Und genau, also es ist gerade ein neues Stadium der Trauer.
Ist natürlich sicher schwierig, Frau Adal, auch in Zeiten von Corona Begegnungen zu ermöglichen. Wie hat dieses Virus, dieses Gedenken und die Verarbeitung verändert?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Thema Corona hier eine relativ kleine Rolle gespielt hat, weil natürlich nach so einem schrecklichen Trauma gerade der Zusammenhalt und das Beisammensein das Wichtigste für alle war, da ja durch die Corona-Maßnahmen zum Beispiel auch das Jugendzentrum in Kesselstadt auch am Kurt-Schumacher-Platz geschlossen werden musste, was natürlich für die Freunde und auch für die Überlebenden der Nacht, für die jungen Leute ganz schrecklich war. Sie hatten auch ihren Sozialarbeiter, den Günther, nicht mehr. Sie hatten den Ort nicht mehr, an dem sie Tag und Nacht verbracht haben früher. Und das war natürlich ganz schlimm für sie. Auch das Angebot von Gruppentherapien für die Jugendlichen wurde dann auch abgesetzt. Es wurden dann zwar Internet-Online-Sitzungen angeboten, aber wir haben dann auch eben von vielen gehört, dass es für sie nichts bringt, dass es nichts für sie ist. Und Ja, also einige von ihnen kommen auch hier in den Laden. Manche sind auch erstmal ein bisschen zögerlich und müssen erstmal ein bisschen Vertrauen aufbauen. Aber also man hat halt gemerkt, also es besteht wirklich sehr großer Bedarf nach einem Raum, an dem man zusammenkommen kann. Mhm. Und deshalb sind wir im Moment auch wirklich 7 Tage die Woche von morgens bis abends hier.
Sie sind selbst in Hanau-Kesselstadt geboren, also in dem Stadtteil, in dem einer der Tatorte liegt. Hat es auch damit zu tun, dass Sie sich jetzt engagieren?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Hanau, ich bin hier geboren, aufgewachsen. Meine ganze Familie wohnt noch hier. Meine Nichte wächst hier auf in der 3. Generation. Und ja, es war für uns alle ein großer Schock, dass so ein Attentat in Hanau passieren kann, weil wir eigentlich, also es ist eine sehr migrantisch geprägte Stadt und eine sehr bunte Stadt und wir haben hier eigentlich alle immer friedlich miteinander gelebt und natürlich gibt es ja auch den Alltagsrassismus, den es überall gibt, aber also dass wirklich so ein furchtbares Attentat gerade in Hanau passieren kann, das hat uns alle schon sehr mitgenommen und auch verletzt und auch gekränkt irgendwo, aber naja, viele von uns, wir möchten halt nicht, dass Hanau in Erinnerung bleibt als der Ort eines Nazi-Anschlags oder als ein Nazi-Ort, weil das ist das einfach nicht. Und wir haben eben mit dieser Initiative und mit diesem Raum wollten wir eben Widerstand leisten und wollten einfach, dass Hanau wieder durch etwas Positives in Erinnerung bleibt und dass man auf Hanau blickt und einfach sehen kann, dass hier vielleicht so ein schrecklicher Attentat passiert ist, aber dass Hanau auch eine Stadt ist, die unfassbar stark ist und die auch unfassbar krass zusammenhält und Widerstand leistet. Mhm. Und das merkt man auch bei den Angehörigen, wie sie zusammenhalten und alle 9 Opfer werden hier alle wie Geschwister, es werden über sie geredet, als wären es Geschwister gewesen und für alle Elternteile sind sie alle gleichwertig, wie als wären es ihre eigenen Kinder gewesen. Und also wir sind schon zu einer großen und sehr starken Familie zusammengewachsen und das ist sehr schön, das miterleben zu dürfen, ja.
Gedenken, Gespräche, Verarbeitung, das ist sicher das eine, aber Sie arbeiten ja auch gegen Hass und Rassismus und präventiv oder wollen dafür sorgen, nicht nur, dass Hanau keinen schlechten Ruf hat, sondern dass auch so etwas nie wieder passiert. Was können Sie dafür tun?
Gut, mit den ganzen Corona-Maßnahmen ist es ja im Moment sehr schwierig, physisch Widerstand zu leisten und durch Demonstrationen Druck zu machen, aber wir möchten da auf alle Fälle, dass eben solche Fehler nicht nochmal passieren, wie sie am 19. Februar in Hanau passiert sind, weil da einfach unfassbar viel schiefgelaufen ist, was dazu geführt hat, dass in so wenigen Minuten 9 junge Menschen ermordet werden konnten. Und es herrschen unglaublich viele Lücken und viele Fragen und wir haben auch unfassbar viele, wir haben einen Fragenkatalog erstellt fürs BKA und sind ständig in Kontakt mit den Anwälten und jeden Tag kommen einfach 10 neue Fragen dazu und also es hört einfach nicht auf und wir möchten auf alle Fälle, dass diese Fragen beantwortet werden.
Welche Fragen sind das?
Die eine Frage, die allen am dringendsten auf der Seele brennt, ist, warum dieser Mann einen Waffenschein hatte. Er hat ja legalerweise 3 verschiedene Waffen in Besitz gehabt, war im Schützenverein. Sein Waffenschein wurde 3-mal verlängert. Es wurde nicht nachgeprüft, welche Gesinnung dieser Mann hat. Es wurde nicht nachgeprüft, ob er psychisch stabil ist. Er hat ja auch seine ganzen rassistischen Pamphlete und seine Verschwörungstheorien überall im Internet verbreitet gehabt. Also es war wirklich nicht zu übersehen. Also die Eltern fragen sich einfach, wie konnte das passieren? Auch noch mit einer legalen Waffe und mit so viel Munition, die man in seinem Auto gefunden hat, die man bei ihm zu Hause gefunden hat. Man hat ihm den Weg zu dieser Tat quasi wirklich legal von staatlicher Seite geebnet und verletzt einen natürlich noch mehr. Ja.
Das ist ein schwerer Vorwurf und eine dringende Frage. Seda Adal von der Initiative 19. Februar Hanau. Vielen Dank. Eine andere Stadt, ein anderes Jahr, eine andere Tat. Am 13. November 2015 erschütterten die Terroranschläge in Paris die Welt. Unter den Opfern die Frau von Antoine Lery, Hélène hieß sie. Sie wurde an diesem Tag mit 90 weiteren Personen im Konzertsaal Le Bataclan Opfer der islamistischen Terroristen und starb. Ihr Mann wandte sich danach in einem offenen Brief an die Attentäter mit bewegenden Worten und verweigerte ihnen seinen Hass und den seines 17 Monate alten Sohnes. Seine Botschaft, meinen Hass bekommt ihr nicht, ging um die Welt. Der Umgang eines Angehörigen mit dem unfassbaren Schmerz.
Ich werde gefragt, ob ich vergessen oder verziehen hätte. Ich verzeihe nichts. Ich vergesse nichts. Ich gehe über nichts hinweg. Und schon gar nicht so schnell. Wenn jeder in sein Leben zurückgekehrt sein wird, werden wir immer noch damit leben. Diese Geschichte wird unsere Geschichte sein. Sie abzulehnen hieße, sich selbst zu verleugnen. Auch wenn ihr Körper kalt ist wie eine Leiche, ihr Kuss noch immer nach warmem Blut schmeckt und das, was sie mir ins Ohr raunt, die eisige Schönheit eines Requiems hat, muss ich sie umarmen. Ich muss in diese Geschichte eintreten. Natürlich, wenn man einen Schuldigen zur Hand hat, jemanden, auf den man seinen Zorn richten kann, dann ist das wie eine halboffene Tür, eine Möglichkeit, seinem Leid auszuweichen. Und je abscheulicher das Verbrechen, desto idealer der Schuldige, desto legitimer der Hass. Man denkt an den Schuldigen, um nicht mehr an sich selbst denken zu müssen. Man verabscheut ihn, um nicht sein eigenes Leben zu hassen. Man freut sich über seinen Tod, um nicht mehr denjenigen zulächeln zu müssen, die übrig geblieben sind.
Die Gedanken von Antoine Léry, der seine Frau 2015 bei den Terroranschlägen in Paris verloren hat. Später mehr aus seinem Band »Meinen Hass bekommt ihr nicht«. Auch in Hanau sprachen Angehörige der Opfer schon kurz nach der Tat mit dieser Botschaft, vor der man Respekt haben kann. Vor 14 Tagen waren Angehörige der Opfer in Wiesbaden und hofften auf Antworten von den Verantwortlichen der Ermittlungsbehörden und der Politik auf ihre drängenden Fragen. Die Ermittlungen laufen und es wird noch Monate dauern, bis alle Details öffentlich werden. Die Nachricht über die Morde am 19. Februar hatten auch in Wiesbaden für Entsetzen gesorgt. Die an dem Tag anstehende Plenarsitzung wurde aus Respekt vor den Opfern abgesagt. Welche Folgen hatten die Attentate für die Landespolitik für die Monate danach, die letzten 100 Tage? Welche Konsequenzen haben die Sicherheitsbehörden gezogen? Nikolaus Buschlüter berichtet aus Wiesbaden.
Täter wie der von Hanau sind für Sicherheitsbehörden ein Albtraum. Vorher kaum aufgefallen, keine Vorstrafen, bürgerlicher Hintergrund. Der hessische CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier stellt fest:
Da ist es ganz besonders schwierig, wenn man nach allem, was wir so wissen hier, einen Täter hat, der unauffällig war, der bisher auch sich nicht geäußert hat und nichts in einer Art Selbstradikalisierung im Netz vorgenommen hat. Das ist eine Entwicklung, die gab es früher nicht so. Es spielt sich sehr viel im Netz ab.
Aus diesem Grund hat die hessische Landesregierung schon nach dem Mord an Walter Lübcke im vergangenen Jahr ein Portal im Netz eingerichtet, bei dem Hasspostings gemeldet werden können. Es nennt sich Hessen gegen Hetze.
Das ist sehr stark ausgestattet mit Polizei, mit Staatsanwälten, wo jeder Bürger sich melden kann und soll, wo er etwas im Netz findet und sagt, hier, das kann doch nicht richtig sein. Dem gehen wir nach.
Bisher wurden bei der Meldestelle rund 1300 Hasspostings geprüft. Hunderte werden als strafrechtlich relevant eingestuft und werden weiter verfolgt. Auch andere Technologien sollen den Sicherheitsbehörden dabei helfen, Extremisten aufzuspüren. Über die Smartphone-App Hessenwarn sollen Bürger in Zukunft nicht nur Warnungen über vermisste Personen oder Hochwasser bekommen, sondern auch selbst die Behörden über Verdächtiges informieren können, erläutert Innenminister Peter Beuth.
Jeder Bürger soll jederzeit die Möglichkeit haben, sich auf möglichst einfache Art und Weise per App an die Behörden des Landes und der Kommunen wenden können, um seine eigene Umgebung sicherer zu machen.
Des Weiteren wurde nach dem Mord an Lübcke beim Hessischen Landeskriminalamt eine Art Sonderkommando eingerichtet, das laut Ministerium über 80 Durchsuchungen in der rechten Szene durchgeführt hat. Auch das Personal beim Hessischen Verfassungsschutz wurde aufgestockt. Ebenso ringen die Fraktionen im Landtag um angemessene Antworten auf die Attentate von Hanau. Eine gemeinsame Haltung wurde in der Fünferrunde ohne die AfD zwar noch nicht gefunden, was aber mehr daran liegt, dass die meisten Parlamentarier durch Corona anderweitig in Beschlag genommen wurden. Der Grünen-Fraktionschef Matthias Wagner hofft am Ende auf ein starkes, breit getragenes Signal von den fünf Parteien. Der linken Politiker Hermann Schaus wünscht sich,
dass seitens der Behörden intensiver hingeguckt wird, wo haben wir denn Rechtsextremismus, damit im Vorfeld weitere solche schrecklichen Mordtaten ausgeschlossen werden können.
Haltung bewahren, nicht davonlaufen, das ist nach Hanau das Fazit von Ministerpräsident Volker Bouffier.
Freiheit und Demokratie sind keine Selbstverständlichkeiten. Sie werden immer bedroht. Und deshalb würde ich am Schluss sagen, das Wichtigste ist, dass wir nie gleichgültig werden dürfen, was da auf den Rändern passiert und so früh wie möglich gegensteuern.
Sagt Volker Bouffier im Bericht von Nikolaus Buschlüter. Professor Helmut Fünfsen, ehemaliger Generalstaatsanwalt und Opferbeauftragter des Landes Hessen. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Als die Angehörigen der Opfer vor 2 Wochen im Hessischen Landtag waren, haben auch Sie mit ihnen gesprochen. Sie hatten auf viele Ihrer Fragen keine Antworten bekommen. Der Schmerz ist noch präsent. Wie können Sie da helfen?
Tja, wir versuchen zu helfen. Wir werden den Schmerz, den die Angehörigen ertragen, nicht vollends nehmen können. Aber wir versuchen zu helfen und es sind Hilfen in kleinen Schritten. Und wir sind dabei, auch aus diesen Anschlägen zu lernen. Wir haben inzwischen einen Bundesbeauftragten für Opfer schwerer Gewalttaten. Wir haben jetzt gerade installiert den Landesbeauftragten und das ist auch schon ein Lerneffekt, wir haben Opferbeauftragte in Hanau vor Ort ganz schnell installiert. Also die Stadt Hanau hat das getan. Das sind gute Zeichen und alle 3 Institutionen versuchen zu helfen. Das muss abgesprochen werden und es ist natürlich so, dass vor Ort die Hilfe am größten ist und auch am größten sein muss, denn dort leben die Menschen. Und das wurde in Ihrem Beitrag ja schon angesprochen, die Gespräche mit den Menschen sind unheimlich wichtig. Auch die psychosoziale Begleitung, da helfen wir vom Land her mit unseren Opferhilfen, die Hanauer Hilfe. Mhm. Aber auch insgesamt sind wir so, dass wir uns jetzt auch versuchen zu koordinieren. Das ist ja eine ganz neue Aufgabe. Der Bundesbeauftragte hat erstmals in Halle seine Tätigkeit sozusagen richtig aufgenommen. Wir sind jetzt dazu gestoßen und wir lernen täglich.
Jetzt ist es aber so, dass genau diese Opferbeauftragten vor Ort, die in Hanau natürlich viel tun und helfen, aber auch beklagen, dass die Hilfen vom Land ausgeblieben sind. Warum tut das Land nicht mehr?
Ob die Hilfen vom Land ausgeblieben sind, ist die Frage. Also finanzielle Hilfen gibt der Bund. Der Land hat dort keine eigenen finanziellen Hilfen. Das ist auch so abgesprochen. Weil es eine extremistische Straftat war. Und was die Menschen vor Ort wissen wollen, das sind Fragen, die an die Strafverfolgungsbehörden gehen. Das wurde auch in Ihrem Beitrag ja eben wieder deutlich. Der Generalbundesanwalt ist dort gefordert, wobei nicht sicher ist, ob er alle Fragen wird beantworten können. Und diese Fragen werden natürlich auch dem Land gestellt. Aber nochmal, es ist ein Verfahren, was der Generalbundesanwalt führt und alleine er darf Auskunft über seine Ermittlungsergebnisse geben, sodass an dieser Stelle das Land ihm nicht vorgreifen darf.
Also da können auch Sie als ehemaliger Generalstaatsanwalt und Jurist nicht helfen, wenn diese Frage eben ja auch nochmal hier bei uns gestellt wurde, warum konnte dieser Attentäter legal halbautomatische Waffen besitzen, obwohl im Internet seine Pamphlete zu sehen waren, das hätte man sehen können, wie kann das sein?
Auch dazu wird der Generalbundesanwalt am Ende hoffentlich etwas sagen. Sicher ist allerdings, und da sind sich auch alle einig, dass wir das Waffenrecht, und das haben wir ja auch in den letzten Jahren immer wieder überprüft, und es muss noch restriktiver gehandhabt werden, dass solche Personen keine Waffen in die Hand bekommen. Da sind sich alle einig.
Jetzt sind Sie, Herr Fünfsinn, der Ansprechpartner für Opfer, beauftragt vom Land. Wir haben eben schon gehört, weil das in Hanau eine extremistische Tat ist, ist eben der Bundesbeauftragte da zuständig. Jetzt sind wenige Tage nach dem Attentat in Hanau im nordhessischen Volkmarsen auch Leute auf eine ganz dramatische Art und Weise verletzt worden. Ein Auto ist in einen Karnevalsumzug hineingefahren. Mehr als 150 Menschen wurden verletzt. Das Motiv ist immer noch unklar. Können Sie da besser helfen?
Da können wir jedenfalls auch helfen. Und da haben wir andere Zuständigkeiten, weil es eben bislang nicht als terroristischer, extremistischer Anschlag gilt, gibt es dort keine Zuständigkeit des Bundesbeauftragten. Und was wir dort bislang schon gemacht haben, wir haben ähnlich wie in Hanau einen runden Tisch durchgeführt. Wir helfen auch hier, diesmal mit der Kasseler Hilfe, psychosoziale Begleitung der Opfer, der Angehörigen. Und wir werden demnächst wieder mit den Menschen vor Ort, auch dort hat sich sehr schön, haben sich Bürgerinnen und Bürger und die katholische und die evangelische Kirche und der Karnevalsverein zusammengetan, um eben vor Ort auch gesprächsbereit zu sein. Und wir werden wieder dazu stoßen und wir werden hier auch mit den Leistungsträgern, denn hier haben wir eine andere Situation. Es gibt keinen Fonds dafür. Es gibt aber, und das ist eine schöne Entwicklung, der Gesetzgeber hat Gott sei Dank gemerkt, dass auch Angriffe mit Kfz sehr schwierig sind. Und da sind die Entschädigungsleistungen verändert worden. Und da helfen wir auch, und zwar mit allen Leistungsträgern. Also alle Versicherungsträger kommen zusammen. Wir haben schon eine Telefonkonferenz organisiert, um dort punktgenau auch finanziell zu helfen, aber nochmal mit der Kassler Hilfe und anderen auch eben eine psychosoziale Begleitung zu geben.
Das heißt, Sie können helfen, Sie können koordinieren, Sie können Gespräche führen mit anderen Opferbeauftragten zusammen. Aber Herr Fünfzehn, das klingt so ein bisschen paradox. Je schlimmer die Tat ist, also wenn man jetzt sagt, in Hanau war es eine extremistische Tat, desto weniger können Sie als Landesbeauftragte eigentlich tun, weil dann ist es eine Bundessache und dann stehen Sie ja mit leeren Händen da.
Nein, nicht mit leeren Händen, aber das ist nun mal unser föderales System. Und wenn der Bundesbeauftragte dort ist, dann hat er seine Aufgaben, die das Land ihm nicht wegnehmen kann. Deshalb gibt es ja auch die Ermittlungen des Generalbundesanwalts und nicht die Ermittlungen des Generalstaatsanwalts in Hessen. Das ist unser System. Das ist auch, würde ich sagen, in der Corona-Krise nicht von allen verstanden, dass wir eben Kommunen, Länder und den Bund haben. Und das Wichtige ist, dass diese drei Stellen auch sich koordinieren müssen. Und deshalb treffen wir uns auch nächste Woche in Berlin beim Bundesopferbeauftragten mit den wenigen Landesbeauftragten, die es inzwischen erst gibt. Hessen ist da auch ganz weit vorne, um genau diese Dinge nochmal auch abstrakt zu besprechen, wie man sich gegenseitig helfen kann. Und diese Idee, keiner macht was, dass die erst gar nicht aufkommt. Es ist allerdings, das muss ich schon sagen, nicht so ganz leicht zu sehen, wenn drei unterschiedliche Stellen zuständig sind. Wer ist denn jetzt im Einzelfall konkret anzusprechen?
Was Opferhilfe leisten kann und wo die Grenzen sind. Professor Helmut Fünfzehn, ehemaliger Generalstaatsanwalt und Opferbeauftragter des Landes Hessen. Vielen Dank. Weiterleben aber wie, 100 Tage nach dem Anschlag von Hanau, der Tag in HR2 Kultur. Und noch einmal wechseln wir Ort und Zeit. Nach dem Mord an seiner Frau durch das islamistisch motivierte Attentat sendete der Journalist Antoine Léry eine Botschaft in die Welt. Sein Weg, mit dem Schmerz klarzukommen, meinen Hass bekommt ihr nicht. Hier ein weiterer Ausschnitt.
Tränen lassen sich nicht zählen und man wischt sie auch nicht mit dem Ärmel des Zorns ab. Die Menschen, die niemanden haben, dem sie die Schuld geben können, sind mit ihrem Schmerz allein. Diesen Menschen fühle ich mich zugehörig. Allein mit meinem Sohn, der mich bald fragen wird, was an jenem Abend geschehen ist. Was könnte ich ihm sagen, wenn ich die Verantwortung für unsere Geschichte abgegeben hätte? Der Tod erwartete seine Mutter an jenem Abend, und sie waren nur Botschafter. Mit einer Maschinengewehrsalve haben sie unser Puzzle auseinandergesprengt. Und wenn wir es Stück für Stück wieder zusammenfügen, wird es nicht mehr dasselbe sein. Auf dem Bild wird jemand fehlen. Nur noch wir beide werden darauf sein. Aber wir werden den ganzen Platz einnehmen. Sie wird bei uns sein, da sein, unsichtbar. In unseren Augen wird man ihre Anwesenheit sehen. In unserer Freude wird ihre Flamme weiterbrennen. Und durch unsere Adern werden ihre Tränen fließen. Wir werden nie in unser Leben von vorher zurückkehren. Aber wir werden uns kein Leben gegen diese Menschen aufbauen. Wir werden mit unserem eigenen Leben weitermachen.
Antoine Léry, meinen Hass bekommt ihr nicht. Wir folgen später noch einmal den Gedanken des Mannes, der seine Frau bei den islamistischen Terroranschlägen in Paris 2015 verlor. HR2 der Tag, 100 Tage nach dem Anschlag von Hanau. Was genau ist geschehen am späten Abend des 19. Februar? Die Ermittlungen laufen noch. Nicht alle Details sind geklärt. Es kann auch Monate dauern. Sicher ist, ein 43-jähriger Hanauer schießt in und vor zwei Shisha-Bars gezielt auf Menschen mit ausländischen Wurzeln. 9 Menschen sterben dabei. Reporter aus aller Welt haben darüber berichtet. Unser Kollege Heiko Schneider war damals der erste Reporter vor Ort. Er skizziert die Vorgänge der Tatnacht im Rückblick.
Der 19. Februar, Mittwochabend.
Anil Kılıçarslan sitzt mit Freunden in einer Shisha-Bar in der Hanauer Innenstadt. Dort schauen sie Fußball. Champions League, Tottenham gegen Leipzig.
Auf einmal kam ein Kumpel rein, die Tür, und total perplex und sagt: Ey Leute, habt ihr das gehört? Also es gab hier Schüsse und da sind halt voll die Menschenscharen dann auf einmal schreiend und machen und tun. Da haben wir gesagt, okay, da kann irgendwas nicht stimmen, da ist irgendwas Schlimmes passiert. Dann haben wir uns erstmal in der Shisha-Bar eingesperrt.
22.04 Uhr, 6 Minuten nach den ersten Schüssen.
Arnel Kilinc-Aslan ruft mich aus der Bar an und beschreibt mir die Situation.
Das war einfach reflexartig, dass ich dich angerufen habe, weil ich einfach auch sicher sein wollte, dass man dem auch konsequent nachgeht und halt auch wahrheitsgemäße Angaben bekommt.
22.10 Uhr.
In den sozialen Medien machen Fotos, Videos und vor allem Gerüchte die Runde. Die Polizei bestätigt kurz darauf am Telefon die Schüsse. Ich steige ins Auto und fahre in die Innenstadt.
22.30 Uhr.
In der Krämerstraße, Blaulicht, Polizisten, Krankenwagen. Blut und Patronenhülsen auf dem Gehweg vor der Shisha-Bar Midnight. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sagt mir ein Zeuge.
Also ich war oben im Zimmer gewesen. Hab dann Schüsse gehört, es waren viele, 7, 8, vielleicht auch 10. Hab aus dem Fenster geschaut, war eine Rudelbildung voller Menschen, habe ich eine Person auf dem Boden liegen sehen.
Weitere Zeugen erzählen, nach den Schüssen seien mehrere Menschen aus der Bar gestürmt, Opfer und wohl auch Täter. Die herbeigerufene Polizei nimmt die Fahndung auf, unter anderem mit einem Hubschrauber.
22.45 Uhr.
Der Hubschrauber fliegt über dem Stadtteil Kesselstadt, denn auch dort sind Schüsse gefallen. Auch dort in einer Shisha-Bar, im angeschlossenen Kiosk und auf dem Parkplatz davor. Kioskbetreiber Kemal Kotschak erklärt.
Und wo ich dann angekommen bin, habe ich gesehen, dass alles auf dem Boden liegt, was da war im Laden. Alle tot, hat man gesehen. Kann man nicht realisieren. Das ist unfassbar, was passiert ist.
Auf dem Parkplatz vor dem Kiosk steht ein silbernes Auto. Die Scheiben sind zerstört. Auf dem Fahrersitz eine Leiche. Die Polizei hat den Parkplatz abgesperrt. Vor dem rot-weißen Flatterband stehen unzählige Menschen. Die Stimmung ist ruhig. Kaum jemand sagt etwas. Wenn, dann flüstern sie. Einige Frauen weinen.
23.30 Uhr.
Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat ein Haus in der benachbarten Helmholtzstraße umstellt. Fotograf Kai Pfaffenbach ist mit der Kamera dabei.
Die Situation war schon skurril. Da waren also mehrere Drohnen im Einsatz. Ich glaube, die mussten erstmal einen Überblick über das bekommen, was da passiert ist. Das hat dann zweimal laut geknallt und dann hat es ja auch nicht lange gedauert und dann haben sie den Vater des Attentäters abgeführt.
5.03 Uhr.
Die Polizei erklärt den Zugriff auf das Haus als beendet. Polizeisprecher Michael Malkmus.
Und an dieser Örtlichkeit sind jetzt zwei getötete Personen aufgefunden worden. Unter anderem soll der Tatverdächtige dabei gewesen sein.
Die zweite Tote im Haus ist die Mutter von Tobias R. Sein Vater wird von der Polizei verhört, gilt aber schon kurz darauf als nicht tatverdächtig. Insgesamt sind 11 Menschen gestorben.
So lief der Abend des 19. Februar ab. Tobias R. tötet in Hanau 9 Menschen, danach seine Mutter und sich selbst. Andreas Speit, Journalist und Rechtsextremismus-Experte und Mitherausgeber des Sammelbandes Rechte Ego-Shooter, von der virtuellen Hetze zum Livestream-Attentat. Guten Tag.
Nein, schönen guten Tag.
Die Tat wurde von manchen erstmal als Einzeltat eines psychisch Kranken eingestuft. Nach Ihrer Einschätzung nachvollziehbar?
Im ersten Moment vielleicht, aber sofort im zweiten Moment, wenn man gesehen hat, auf wen er geschossen hat, war ganz offensichtlich, dieser Mensch ist an dem Tag losgezogen, an jenem Abend. Er wollte aus rassistischen Motiven töten und das hat er, man kann es nicht anders sagen, knallhart durchgezogen. Uns ist auch angetragen worden, dass er das sehr cool und sehr souverän gemacht hatte, das Morden. Und das ist ein Indiz dafür, dass es eben nicht jemand war, der nur verwirrt gewesen ist, sondern er hat einen Plan, er hat ihn umgesetzt, er hat den Plan vorher skizziert, er hat ein Dokument verfasst, wo er seine Tat vermeintlich begründet. Das sind alles Indizien, die dafür sprechen, dass er wusste, was er tat. Und deswegen sagen wir auch immer wieder, es war eine rassistische Tat und er war eingebettet in ein soziales Netzwerk im Internet, wo man auch sagen muss, so ganz alleine ist er eben doch nicht gewesen.
Die Bundesanwaltschaft sagt ja bislang, es gäbe nichts, was auf die Einbindung in terroristische Strukturen oder Kontakte zu terroristischen Strukturen hindeutete. Keine Mitwisser, keine Mittäter. Die Kanzlerin nannte die Tat Rechtsextremismus. Wo sind denn die Verbindungen im Geiste oder im Netz, an denen sich festmachen lässt, dass der Täter von Hanau in einem ganz bestimmten Zusammenhang agiert hat?
Also uns ist auch nicht aufgefallen, dass er in irgendwelchen terroristischen Netzwerken sich bewegt hat. Aber er hat sich in den sozialen Netzwerken, in rassistischen Foren bewegt, hat selbst ein eigenes Forum betrieben mit eindeutigen Positionen. Auch in seinem Pamphlet, das muss man wirklich so sagen, es ist nur ein Pamphlet, sind die verschiedensten Verschwörungstheorien, die wir aus dem rechten Milieu kennen, immer wieder von ihm formuliert worden. Und in dem Sinne sagen wir, er ist ideologisch eingebettet in diesem Milieu, auch wenn er vielleicht personell keine direkten Kontakte gehabt hat.
Wie ist dieses Milieu aufgestellt? Also wenn man sich das anschaut, jetzt eben andere Attentate, Anschläge dazu nimmt, Oktober 2019, den Anschlag auf eine Synagoge in Halle. Auch dieser Attentäter hatte sich im Netz radikalisiert. Selbstradikalisierung hat es vorhin Herr Bouffier genannt. Dieser Anschlag wiederum ähnelte dem Anschlag eines Rechtsextremisten auf Moscheen im neuseeländischen Christchurch. Also wie genau sind da die Verbindungen? Ist das Nachahmung oder ist es Verbindung?
Also wenn man die beiden Attentäter in Hanau und Halle vergleicht, würde ich ganz vorsichtig sagen, der Attentäter in Halle war wesentlich stärker in den sozialen Netzwerken engagiert. Er hat ganz offensichtlich wahrgenommen, wie andere rechtsextreme Attentäter weltweit agiert haben. Er hat die Methode übernommen, die Idee des Livestreams, und hat auch Elemente der Gamer-Szene übernommen, also aus dem Spielermilieu im Internet, wie auch schon andere rechtsextreme Täter es auch schon vorhin getan haben. Da ist wirklich jemand losgezogen, hat nachgeahmt, was andere weltweit auch schon gemacht haben. Und das ist auch der Unterschied zu den Attentätern in Hanau. So hat er nicht agiert. Aber dieser neue Typ der Selbstradikalisierung im Internet, der da sich mehr und mehr in einer Hass-Community aufstacheln lässt und dann eben loszieht, ist wirklich ein neuer Typ. Und das ist auch eine neue Qualität an Gefahr, mit der wir uns mittlerweile auseinandersetzen müssen.
Aber wie funktionieren denn diese rechten Online-Communities? Sie haben eben gesagt, die Gamer, also diese Spielszene spielt da auch eine Rolle.
Ja, tatsächlich gibt es verschiedene, ich sag's ganz vorsichtig, harte Chats, wo beispielsweise auch Computerspiele hochgeladen werden, wo man dann ja spielen kann, wie man Homosexuelle beispielsweise tötet oder Schwarze. Und das sind natürlich alles Spiele, die zur Enthemmung führen können. Und in diesem Milieu ist das auch meistens eingebettet mit knallharten Chats, wo es wirklich zwischen Frauenverachtung, Vergewaltigungsfantasien und Tötungsfantasien nur hin und her geht. Und genau in diesem Milieu hat sich eben der Halle-Attentäter mitbewegt, der Hanauer in dieser Form nicht. Aber tatsächlich ist das eine neue Form der Radikalisierung, der Enthemmung von menschlichen Werten. Und wir erleben das gerade da, jetzt erst beginnt in der Community der Gamer-Szene, dass man sich genauer an den Kopf macht, wie kann man da früher intervenieren, falls man merkt, dass jemand beispielsweise so sprachlich langsam wegrutscht.
Und wie kann man intervenieren? Da sind wir ja bei der Frage, was hilft gegen den Hass im Netz?
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Form von Repression durch staatlicher Seite natürlich eine Variante ist. Aber tatsächlich ist es wesentlich interessanter, inwieweit in den Communities selber, in den sozialen Netzwerken, in der Gamer-Szene eine Sensibilität da ist, dass man merkt, Moment mal, das ist jetzt hier wirklich nicht nur zynischer Spaß, den man vielleicht auch schon schrecklich findet, aber da wird es jetzt auch wirklich tödlicher Ernst. Und das ist entscheidend, dass in diesen Milieus die Menschen selber sensibilisiert sind und merken, Moment mal, da könnte jemand abrutschen. Und dann kann man sich entscheiden, ob man vielleicht einen besseren Kontakt hat, dass man dort dann den Kontakt auch sucht und versucht, ihn doch zu erreichen, oder gegebenenfalls sogar ihn anzeigt.
Also erstmal aufmerksam sein, vielleicht Gespräch, Diskussion suchen, eventuell anzeigen, Überwachung? Also von politischer Seite oder Ermittlerseite?
Ja, wenn wir in dieser Phase sind, wo man den Eindruck hat, da ist jemand wirklich auf dem Weg, ist es, glaube ich, sehr dienlich, wenn man sehr früh dann auch der Polizei den Hinweis gibt und sagt, wir haben den Eindruck oder ich habe den Eindruck, da ist jemand auf einem ganz falschen Pfad, der hat sich verrannt, der hat sich radikalisiert und der redet nicht nur, ich habe das Gefühl, der will wirklich morden. Dann ist es wirklich hilfreich, frühzeitig der Polizei Bescheid zu sagen, und die können dann eben andere Maßnahmen einleiten.
Es klingt aber trotzdem wie ein mühsamer Einzelkampf, also aufmerksam sein, jeder muss da irgendwie agieren. Also Sie sehen kein Instrument, wo man sagen kann, einfach, es muss auf diese Art und Weise überwacht, eingegriffen, sortiert werden?
Da wäre ich sehr vorsichtig, weil die Maßnahmen, die man dann diskutiert, sind ja auch Maßnahmen, die wirklich zu einer, ja, ich sage es ganz vorsichtig, zu einem Überwachungsstaat führen würde. Ja, eine komplette Überwachung des Internets ist eine Illusion, und wer das vorgibt, damit würde man etwas lösen können, weiß eigentlich selber, dass das unrealistisch ist. Wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass wenn einzelne Bereiche in den sozialen Netzwerken überwacht worden sind, dass dann beispielsweise in andere Foren, andere soziale Netzwerke dann ausgewichen worden ist, die dann noch schwerer zu überwachen sind. Ich glaube tatsächlich, dass die Zivilgesellschaft wie in der Mitte der Gesellschaft im realen Leben, real life, eben auch in den sozialen Netzwerken herausgefordert ist und ein Gespür haben muss, wenn jemand wirklich wegdriftet und aus radikaler rechtsextremer Ideologie heraus tatsächlich überlegt zu morden, dann ist es wirklich wichtig, dass Menschen da sind, die ihn wahrnehmen, um ja warnen zu können.
Also sind wir alle gefordert. Einschätzungen von Andreas Speit, Journalist und Rechtsextremismus-Experte. Besten Dank. Und ein letztes Mal hören wir Antoine Léry, den Journalisten, der mit dem plötzlichen Verlust seiner Frau und Mutter seines Sohnes nach den Attentaten von Paris 2015 einen Weg zum Weiterleben sucht. Seine Botschaft: Meinen Hass bekommt ihr nicht.
Nein, ich werde euch nicht das Geschenk machen, euch zu hassen. Auch wenn ihr es darauf angelegt habt. Auf den Hass mit Wut zu antworten, würde bedeuten, derselben Ignoranz nachzugeben, die euch zu dem gemacht hat, was ihr seid. Ihr wollt, dass ich Angst habe, dass ich meine Mitbürger misstrauisch beobachte, dass ich meine Freiheit der Sicherheit opfere. Verloren. Der Spieler ist noch im Spiel. Ich habe sie heute Morgen endlich gesehen. Nach Nächten und Tagen des Wartens. Sie war genauso schön wie am Freitagabend, als sie ausging. Genauso schön wie damals, als ich mich vor mehr als 12 Jahren unsterblich in sie verliebte. Zugegeben, der Kummer zerreißt mich. Diesen kleinen Sieg habt ihr errungen. Aber er wird von kurzer Dauer sein. Ich weiß, dass sie jeden Tag bei uns sein wird und dass wir uns in jenem Paradies der freien Seelen wieder begegnen werden, zu dem ihr niemals Zutritt haben werdet. Wir sind zwei, mein Sohn und ich, aber wir sind stärker als alle Armeen der Welt. Ich will euch jetzt keine Zeit mehr opfern. Ich muss mich um Melville kümmern. Er ist gerade mal 7 Monate alt. Er wird seinen Mittagssnack essen wie jeden Tag. Dann werden wir wie jeden Tag zusammen spielen. Und sein ganzes Leben lang wird dieser kleine Junge euch beleidigen, weil er glücklich und frei ist. Denn nein, auch seinen Hass bekommt ihr nicht.
Antoine Léry, Meinen Hass bekommt ihr nicht. Erschienen ist das Bändchen bei Plon Vallée. HR2 der Tag, weiterleben, aber wie? 100 Tage nach dem Anschlag von Hanau. Das Geschehen bleibt in der Erinnerung. In Hanau sind gerade 100 Tage seit dem rassistischen Anschlag vergangen und die schreckliche Tat des 19. Februar ist noch lange nicht vergessen. Stefan Pommerenke war in Hanau-Kesselstadt, der Stadtteil, in der eine der Shisha-Bars liegt, in der der Hanauer Attentäter um sich schoss. Und Stefan Pommerenke hat mit den Menschen dort darüber gesprochen.
Wir haben das alles selbst gesehen, gehört und sind selber noch traumatisiert, ziehen sich von vielem zurück. Und wenn wir sich darauf ansprechen, wie wir das letzte Mal gemacht haben, ist sie halt zusammengebrochen. Da haben wir erstmal wieder 3 Stunden gebraucht, dass wir sie wieder auffangen können.
Bei Agit Nuhan ist Verzweiflung zu spüren. Seit dem Anschlag ist alles anders. Ihre Töchter sind in der Shisha-Bar Midnight zwar unverletzt geblieben, aber sie leiden psychisch und können abends auch oft nicht einschlafen, erzählt sie. Auch für Graziella Parisi-Genero hat sich mit dem Attentat alles verändert. Der Alltag ist von Angst und Vorsicht geprägt.
Die Kinder, die sind alleine in die Schule gegangen, also meine 8-Jährige, die ist alleine in die Schule gegangen und alleine auch wieder nach Hause. Und jetzt so nach dem 19. Februar habe ich gesagt, hol dich ab und springe ich auch in die Schule, ja. Trotzdem, die Angst ist trotzdem noch da.
Pamela Bender ist in Hanau-Kesselstadt aufgewachsen. Im Gegensatz zu früher sei kaum noch jemand auf der Straße, erzählt sie. Und der Anschlag sei immer noch das beherrschende Thema in den Familien.
Natürlich, wenn man da mit seiner Clique ist, dann vergisst man so ein bisschen. Aber ich denke, wenn man wieder zu Hause ist und es wieder Ruhe ist, man denkt oft daran. Also bei uns vergeht 1 bis 2 Mal die Woche tun wir zu Hause über den Vorfall hier reden. Ne? Also das, was die Familien durchmachen, möchte ich nicht durchmachen.
Viele im Stadtteil haben vor allem große Angst, dass sich so ein Anschlag wiederholt. Und sie reagieren sehr sensibel auf Geräusche, sagt Adolfo Russo.
Feuerwehr, Polizei, Helikopter. Die Angst ist da. Jedes Mal kommt der Helikopter und sagt, was ist passiert? Und dann erwachte wieder dieses Angstgefühl. Und er bleibt uns immer.
Auch ein Feuerwerk hat im Stadtteil vor kurzem wieder für Panikattacken gesorgt. Agit Nuhan.
Wir brauchen kein Feuerwerk. Wir haben schon in der Zeit 2 Feuerwerke hier gehabt, wo ich selber zusammengezuckt bin. Ich glaube, ich war nicht die Einzige. Und das sollte nicht geschehen. Da sollte man bitte darauf achten, dass hier vor Ort, gerade momentan, erstmal für eine Zeit, dass kein Feuerwerk hier ist. Jeder Knall ist 19. Februar.
Die Anwohner in Hanau-Kesselstadt rund um den Kurt-Schumacher-Platz wünschen sich weiter Unterstützung, psychologische Hilfe oder einfach nur tröstende Worte. Durch die Corona-Pandemie sei die Aufarbeitung des Anschlags weitgehend zum Erliegen gekommen. Das ist immer wieder zu hören. Die Hanauer Sozialarbeiterin Antje Heigl versucht im Moment auf der Straße zu helfen.
Mein Gefühl ist, dass eigentlich die Begegnung gebraucht wird hier im Stadtteil, dass man sich sehen muss und miteinander sprechen muss. Und das, was ich am meisten höre, ist, es wird nichts mehr wie vorher sein. Ja, ich kann darauf eigentlich nichts antworten, weil es mir ähnlich geht.
Die Stadt will ihre Unterstützung mit dem Abklingen der Corona-Pandemie wieder intensivieren. Dann will sie auch wieder verstärkt persönlichen Kontakt zu den Betroffenen in Hanau-Kesselstadt suchen.
Dr. Rainer Becker von der Uni Marburg, Leiter des Demokratiezentrums im Beratungsnetzwerk Hessen, gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Guten Tag, Herr Becker.
Guten Tag.
Sie beraten Kommunen im Umgang mit Rechtsextremismus. Der Schmerz, der Schock ist noch groß in Hanau, haben wir gerade gehört. Wie kann denn eine Stadt mit so einem Anschlag überhaupt fertig werden?
Nun, in allen Beiträgen, die ich jetzt auch hören konnte, ist ja sehr, sehr deutlich geworden, welche Folgen solche Morde hat für die Betroffenen, für die Anwohner und auch für eine ganze Stadtgemeinschaft. Da gibt es natürlich nicht die eine Unterstützungsmaßnahme. Das ist ja auch schon deutlich geworden. Die Aufarbeitung solcher schlimmen Vorfälle kann man in verschiedenen Stadien eher skizzieren. Das ist ein Prozess. Und ich denke, in meiner Wahrnehmung, durch Corona ist zum Teil dieser Prozess mehr oder weniger eingefroren. Im Moment, und das haben wir ja auch gehört, findet eine unmittelbare Betreuung der Betroffenen und Angehörigen statt unter erschwerten Bedingungen. Gleichzeitig waren schon zahlreiche Veranstaltungen geplant, die abgesagt werden mussten wegen der Corona-Krise. Das heißt, der ganze Prozess ist noch nicht abgeschlossen, denn eines wird klar sein, Hanau wird schrecklicherweise, bedauerlicherweise mit Blick auf die eigene Stadtgeschichte immer mit diesen Morden in Verbindung stehen.
Da fragt man sich natürlich, wir haben uns das auch gefragt, ist es gut, wieder hinzuschauen nach 100 Tagen, wieder das ganze Thema, die Tat aufzurollen? Ist das eher schmerzhaft und auch schlecht für Hanau, wenn man dann sagt, wir beschäftigen uns damit?
Also ich denke, gerade mit Blick auf die Betroffenen dieser schrecklichen Gewalttat ist es wichtig, dass man natürlich diese Anschläge auch immer wieder öffentlich thematisiert, dass keine Schweigespirale stattfindet, dass man diese Menschen damit auch alleine lässt. Es ist aber auch wichtig, dass man sich nicht nur dieser Thematik widmet, wenn es um einen runden Tag sozusagen geht, wie bei Ihnen heute in der Sendung 100 Tage Hanau. Ein wichtiger Meilenstein wird sicherlich der erste Jahrestag im kommenden Jahr sein. Aber dazwischen sind die Menschen vor Ort, sie leben dort und die Stadt muss einen Umgang damit finden. Und es ist wesentlich, dass hierüber immer wieder sich ausgetauscht wird, gesprochen wird und man vor allen Dingen die Menschen nicht damit allein lässt, wie wir es eben im Beitrag gehört haben. Das Zitat, jeder Knall ist 19. Februar, das ist schon sehr, sehr beachtlich.
Mhm. Jetzt sind Sie auch selbst dort vor Ort, helfen, beraten, sind aktiv, aber es geht ja auch darum, wie man diese Tat oder so eine Tat verhindern kann. Wie kann man Strukturen vorher erkennen? Viele haben eben gesagt, er war psychisch krank, der Täter, hat sich selbst radikalisiert. Es gibt keine Verbindung zu terroristischen Netzwerken. Wir haben eben gehört, er hat sich mit dem Gedankengut offensichtlich befasst, aber das macht ja noch nicht ihn erkennbar dann, wenn man sagt, man will jetzt in Zukunft sowas verhindern. Wie kann man also präventiv da rangehen?
Und ich denke, da sind verschiedene Perspektiven. Sicherheitsbehörden sind nach solchen Vorfällen immer wieder herausgefordert, ihr Sensorium zu überprüfen und fein zu justieren. Dieser Fall unterscheidet sich sehr beispielsweise von dem Mord an Walter Lübcke mit Blick auf die Täter. Was das Besondere nur ist, wir erleben es auch das ja gerade in der Corona-Krise, dass viele Menschen die sozusagen unsicher sind, Verschwörungstheorien verfallen, die geteilt werden, die sehr, sehr stark promoted werden. Und dann gibt es so einen sehr schnellen Drang, aber das ist sehr typisch, wenn man sich mit diesem Thema Verschwörungstheorien beschäftigt, dass sehr schnell solche Taten pathologisiert werden.
Also die sind alle irre einfach.
Die sind einfach alle irre sozusagen und damit ist sozusagen auch der Fall gelöst. Und Hanau zeigt mit Blick auf den Täter, mit Blick auf die Papiere, die er veröffentlicht hat, ja, das ist eine sehr eigene Welt. Aber hier kann ich auch beispielsweise Andreas Speit nur zustimmen. Das Weltbild, das sich darin abbildet, auch in der Vorbereitung, auch mit Blick natürlich auf die Opfer, das ist ganz klar rassistisch konnotiert.
Nochmal zu der Frage, was können wir tun? Wir haben gesehen, in Berlin wurde ein neuer Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus infolge von Hanau gegründet. Es gibt das Portal Hessen gegen Hetze, das hat die Landesregierung aufgesetzt, schon vor Hanau. Aber die Frage ist ja immer wieder, was können wir alle tun? Offensichtlich braucht es ja uns alle.
Nun, wenn man vielleicht dann doch nochmal auf der politischen Ebene bleibt, mit Blick auf Hessen. Es wird sehr, sehr viel getan in Hessen. Sie haben ja gerade das neue Meldeportal beispielhaft genannt, Hessen gegen Hetze. Und es gibt viele andere Maßnahmen, ein großes Landesprogramm, Beratungsteams, die aktiv werden können. Aber ich denke, gerade mit Blick auf das Beispiel Berlin, das Sie genannt haben, wäre es wahrscheinlich sehr vonnöten, dass wir ein integriertes Landeskonzept benötigen. Viele Maßnahmen laufen alleine unter der Ägide einzelner Ministerien beispielsweise. Es findet zu wenig Austausch meiner Meinung nach hierüber statt, um über eine Gesamtstrategie sprechen zu können. Denn es ist wichtig, dass man auch die Lücken erkennt. Möglicherweise deckt man mit vielen Dingen sehr viel ab. Und andernorts sehr wenig. Das hört sich jetzt etwas technisch an, aber das halte ich für sehr, sehr wesentlich. Mit Blick auf den Einzelnen, was man tun kann, das ist natürlich immer so eine die 100-Millionen-Dollar-Frage. Es gibt nicht das Patentrezept, aber ich denke immer mit Blick auf die persönlichen Lebensumstände ist es wichtig. Und hier haben wir auch Beratungsanfragen erhalten, dass beispielsweise Verschwörungstheorien in WhatsApp in persönlichen Gruppen geteilt werden. Und nur mal ein aktuelles Beispiel. Und man dann natürlich nicht weiß, was man macht. Das einfachste Mittel ist, wenn es gerade aus dem Bekanntenkreis kommt, auch die Menschen darauf anzusprechen, das nicht stehen zu lassen und ein Stück weit auch damit zu verhindern, dass man die Resonanzweite etwas schmälert. Ich bin etwas skeptisch mit dem Blick auf die Selbstheilungskräfte in den sozialen Netzwerken. Da gab es schon lange die Strategie des Counterspeeching. Ich habe den Eindruck, es wird immer schlimmer. Die Echokammern werden immer dichter und die Mauern werden da immer höher gezogen. Wenn man allerdings auf Studien blickt, das Internetverhalten von jungen Menschen oder insbesondere in den sozialen Netzwerken, da erleben wir, dass sie immer skeptischer werden gegenüber dem, was in den sozialen Netzwerken passiert. Und das bedeutet, wir brauchen an der Stelle noch wesentlich mehr Bildung, um sozusagen präventiv mit einem etwas zeitlichen Nachverzug da vielleicht doch noch andere Wirkungen erzielen zu können.
Dr. Rainer Becker, Leiter des Demokratiezentrums im Beratungsnetzwerk Hessen über Beratung und Prävention. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute. 100 Tage ist das rassistische Attentat von Hanau nun her. 9 Menschen mit ausländischen Wurzeln tötete der 43-jährige Täter aus Hanau, danach seine Mutter und sich selbst. Die Wunden in der Stadt sind noch längst nicht verheilt, wenn das überhaupt geht. Bei den Angehörigen der Opfer, den Zeugen und Anwohnern ist der Schrecken vom Februar noch sehr präsent. Das ist deutlich geworden in der letzten Stunde. Und es bleibt eine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass so etwas nicht wieder passiert. Wie schwer das ist, auch das ist deutlich geworden. Es zu versuchen, ist das Anliegen des Hanauer Vereins und unser aller Pflicht. Deswegen haben wir uns entschieden, heute an diese rassistische Tat zu erinnern. Nachhören können Sie die Sendung wie immer unter hr2.de oder in der ARD Audiothek, der Tag HR2. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich. Rainer Dachselt, Oliver Glab, Tamara Marschalkowski und Birgit Spielmann. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.